Heute sprechen wir über den Tod und darüber, wie mit dem Tod ein digitales Business aufgebaut werden kann. Denn es geht um Bestattungen. Und da gibt es seit einigen Jahren ein Unternehmen, was diese doch eher traditionelle Branche regelrecht revolutioniert. Mymoria. Hier kann man sich fast wie in einem Online-Shop eine Bestattung ganz einfach zusammenstellen. Bequem, mit einigen Klicks und Eingaben. Digital ist dabei aber gar kein Muss, denn es gibt auch unzählige Standorte deutschlandweit und weit über 100 Mitarbeitende arbeiten hier. Du merkst schon, Mymoria ist nicht wirklich wie der typische örtliche Bestatter. Gegründet wurde das Unternehmen vor knapp 10 Jahren unter anderem von Björn Wolf, der bis dahin mit Bestattungen aber eigentlich gar nichts zu tun hatte, sondern aus dem Marketing kam. In dieser doch etwas anderen Episode spreche ich mit ihm darüber, warum er ausgerechnet in dieser Branche ein Startup gegründet hat, wie sich Bestattungen digitalisieren lassen und warum das Thema Tod in Deutschland endlich enttabuisiert werden sollte. Moin und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode in der Chefetage. Mein Name ist Live Neugeboren und hier in meinem Podcast, das weißt du ganz bestimmt, da geht es immer rund um die Themen Leadership und Unternehmertum. Und dazu habe ich halt in jeder Episode einen Unternehmer, eine Unternehmerin oder Gründer oder eben auch andere Führungskräfte zu Gast, die dann hier von ihren Erfahrungen, von dem Werdegang und auch ja, von den ganz vielen täglichen Herausforderungen erzählen. Wenn dich das also interessiert, dann bist du hier ganz genau richtig und dann wäre das jetzt auch schon der Moment, einmal so auf dieses Abo-Knöpfchen zu drücken. Und ja, zu mir, wenn ich einmal nicht podcaste, dann helfe ich mit meiner Beratungsfirma Magnicon Unternehmern und Führungskräften und manchmal auch Selbstständigen bei ihrer strategischen Positionierung, ihrer persönlichen Kommunikation, also sowas wie Personal Branding. Und was wir auch noch machen, ist Unternehmen dabei zu unterstützen, die persönliche Kommunikation ihrer Mitarbeitenden möglichst gewinnbringend zu nutzen. Und dafür entwickeln wir dann Corporate-Influencer-Strategien. So, jetzt genug Werbung und genug von mir. Ich bin heute hier im wunderschönen Berlin zu Gast. Wunderschön ist es wirklich heute, weil es ist richtig, richtig warm und sonnig. Also bin hier gerade vom Hauptbahnhof hierher gelaufen. Das war richtig, richtig nice. Und du hast ja bestimmt schon gemerkt, dass die Branchen, die Themen, die Unternehmer, die hier bei mir so zu Gast sind, immer extrem vielfältig sind. Das kommt einfach, weil ich ganz großen Spaß habe, in ganz unterschiedliche Branchen und Netzwerke und Themen reinzuschauen. Und heute ist wieder so eine Gelegenheit, über ein Business zu reden, mit dem ich bislang nur ja, sehr, sehr wenig Berührungspunkte hatte. Und das finde ich bislang auch ganz gut, weil privat da Berührungspunkte zu haben, das möchte man eigentlich gar nicht so. Denn es geht um Bestattungen. Und mich interessieren ja immer so Geschichten, wo jemand eine bislang eher ja, traditionelle Branche, ein traditionelles Business in etwas ganz Neues transformiert hat. Und genau das hat Björn Wolf in Bezug auf Bestattungen getan. Er hat nämlich vor bald 10 Jahren das Startup Mymoria gegründet und das ist nicht einfach nur irgendwie ja ein weiteres Bestattungsunternehmen, sondern sozusagen die digitale Online-Version davon. Und das in einer Branche, die wirklich sehr, sehr reguliert und traditionell ist. Wie das genau funktioniert und warum er als jemand, der eigentlich eher so aus dem Marketing kommt, plötzlich ausgerechnet in dieser ja eher nicht ganz so alltäglichen Branche ein digitales Startup gegründet hat, bespreche ich mit ihm in dieser Episode. Herzlich willkommen, Björn Wolf.
Herzlich willkommen live. Schön, dass du uns hier in unserem Berliner Office besuchst. Ich bin dankbar, dass ich Teil deines Podcasts sein darf und freue mich auf unser Gespräch.
Ja, ich mich auch. Vor allem, wie schon gesagt, in Bereiche reinzuschauen, die ich noch nicht so kenne, das macht immer ganz großen Spaß. Und ich bin gespannt, wohin diese Episode uns so führen wird.
Ja, also eine Sache muss ich hier gleich mal auflösen. Ja. Nicht ganz alltägliches Business ist das hier gar nicht. Ne? Ich glaube, es ist eines der längsten, ältesten und wahrscheinlich alltäglichsten Themen, die man hat.
Das stimmt, aber man verdrängt das ja im Alltag immer so ein kleines bisschen.
Heute verdrängen wir es nicht.
Ja, das ist wahr. Da kommen wir gleich nochmal, glaube ich, genauer drauf. Bevor wir einfach in dein Business reinschauen, vielleicht erstmal zu dir ganz persönlich. Wer bist du so, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht mit Bestattungen zu tun hast? Was machst du da so?
Ich wohne hier in Berlin. Ich bin zuallererst, glaube ich, Familienmensch. Also das Wichtigste, glaube ich, in meinem Leben sind meine beiden Töchter und meine Frau. Das freut mich am allermeisten. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich, also Kinder, das ist das Wichtigste ist im Leben. Das kann man erst immer, oder versteht man immer erst, wenn man selber Kinder hat, aber dann versteht man sehr gut. Darüber hinaus, ich komme eigentlich aus Bayern. Da bin ich aufgewachsen, im kleinen Dorf. Und ich mache nebenbei noch Wein mit Freunden. Ja, der Rabauke, der Name ist Programm. Rabaukenwein, das ist noch ein Herzensthema von mir. Ich bin auch Mentor bei der Westerwelle Foundation. Das heißt, ich unterstütze
Spannend.
Startups oder Gründer aus Dritte Weltländern, die selber was gegründet haben mit Rat und Tat. Und ja, das ist es im Grunde so, was ich vielleicht sonst so bin. Also ich bin ein ganz normaler Mensch.
Wie bist du an die Westerwelle Foundation gekommen? Wie ist das zustande gekommen?
Ach, ehrlicherweise über drei Ecken mal. Einen Bekannten hatte und die waren da so auf der Suche. Und ich belegte immer, wie man sich noch einbringen kann. Und das also natürlich nicht bezahlt, sondern das mache ich einfach wirklich vom Herzen her. Und es ist wahnsinnig interessant, weil man auch Gründungen und Themen dort sieht, die man selber so nie erwartet hätte. Und dann mit eigentlich dem Wissen, was man selber halt in, was ich 10 Jahren Gründung mal mitbekommen hat, vielleicht auch helfen kann. Aber die Themen sind zum Teil halt ganz anders, ne? Also da geht es halt um manchmal auch zum Überleben im Slum und wie man das besser machen kann. Und da haben die zum Teil einfach wahnsinnig schöne kleine Themen, die aber wahnsinnig viele Leuten helfen. Und das ist auch immer ganz gut, das erdet einen selber.
Wie funktioniert das? Machst du das hier aus Berlin oder fährst du auch mal
digital
hin? Oder?
Okay. Also das heißt, man bekommt jemanden zugeteilt, der so in das Raster passt und dann unterstützt man in 6 Monate mit seinem Netzwerk, Ideen, mit alle möglichen. Guckt mal durch den Businessplan durch. Ja. Je nachdem, was der Gründer oder die Gründerin auch braucht.
Das ist ein großartiges Konzept. Also,
das hat Guido Westerwelle damals, also die Westerwelle Foundation, gemacht hat, mit ins Leben gerufen. Und ich muss sagen, wenn jetzt der ihm nahestand oder seiner Partei, das ist eigentlich total egal. Aber ich glaube, den Ansatz, den er hatte, der war total richtig. Nämlich solche Länder nicht einfach nur mit, denen nicht nur mit Geld zu helfen, sondern auch da zu helfen, wo man anfängt, wirklich dann auch Industrie zu fördern und es den Leuten in die eigenen Hände legt.
Spannend. Wie war dein beruflicher Werdegang, bevor du Mymoria gemacht hast?
Oh, wechselhaft, vielfältig, bunt, würde ich sagen. Also erstmal ganz klassisch studiert, BWL, allerdings international in Holland und in Hongkong. Und
ist dann, ja auch jetzt nicht so die gewöhnlichste Mischung. Ne?
Also, ja, international. Ne? Also machst du auf Englisch und das hat seine guten und seine schlechten Seiten. Also man lernt halt auch zum Beispiel jeden Finanzbegriff auf Englisch und wenn man dann irgendwann in Deutschland arbeitet, dann muss man sich erstmal irgendwann zusammensuchen, wie die Fachbegriffe dann in Deutschland sind. Aber das Schöne ist, man blickt über den Tellerrand hinaus und glaube ich, und man hat ein sehr großes internationales Alumni-Netzwerk, das hilft natürlich auch immer und man bekommt einen anderen Blick, das muss man schon sagen, wenn man halt viel dann auch mal international lebt. Dann bin ich der Liebe wegen damals auch schon nach Berlin zurückgekommen, habe dort hier meinen ersten Beruf gemacht und bin ganz weg vom BWL hin in eine Werbeagentur und habe hier bei großen Werbeagenturen einmal gearbeitet, weil ich das so wahnsinnig spannend fand damals. Gab noch gar keine Netflix-Serie, weil es noch kein Netflix gab, aber irgendwie fand ich schon spannend. Und dann habe ich das kurz gemacht, bin dann das erste Mal so in die Startup-Welt eingetaucht, habe damals bei einem Startup, das hieß, oder heißt noch heute Jock, gearbeitet, was mobile Lösungen gemacht hat, also so in der Werbung. Also das heißt, wir haben sowohl mobile Webseiten gebaut, als auch mobile Werbeplätze angeboten. Das hört sich heutzutage ja irgendwie gar nicht mehr spannend an, aber damals gab es noch kein iPhone. Also da musste man den Leuten oder den Marketing-Experten noch erklären, wie ihre Marke auf so einem schwarz-grünen Display funktioniert.
Waren dann diese WAP-Webseiten?
Ja, WAP, genau. WAP.
Oh, du kennst es noch. Genau.
Es ist liebe Hörer, jetzt wissen Sie auch, wie gut, wie alt der junge Mann gegenüber ist.
WAP. Der ist diese Woche 45 geworden, ja.
WAP, Wait and Pay nannte man es damals im Fachbegriff. Und ich bin dann irgendwann zur HRS gewechselt, im Hotelportal in Köln. Da auch mal ein Mobile-Department geleitet, dann später das Marketing. Und dann hatte ich einfach Bock, mal was Eigenes zu machen und bin dann auf die Suche gegangen, was ich machen könnte. Und daraus entstand am Ende Mymoria.
Bevor wir auf die Frage kommen, wie du genau da drauf gekommen bist, weil da habe ich noch so ein bisschen Fragezeichen, also wie man irgendwie von Marketing, Performance-Marketing, mobilen Webseiten und Ähnlichem plötzlich zu Bestattungen kommt. Das ist ja jetzt nicht der logischste Schritt, der einem sofort aufdrängt, sich vielleicht. Aber bevor wir auf diese Frage kommen, sag doch noch mal ganz genau, was ist Mymoria, was macht ihr und was unterscheidet euch von dem typischen Bestatter, der vielleicht bei mir um die Ecke ist?
Also zunächst einmal, Mymoria gibt es seit jetzt fast 10 Jahren. Wir sind im 10. Jahr. 2015 habe ich es gegründet, gemeinsam mit Peter Kautz, einem Freund von mir. Und Mymoria ist heutzutage ein, ich würde sagen, Omnichannel-Bestatter. Was das bedeutet, heißt, wir haben sowohl Filialen, die über ganz Deutschland sind, aber wir haben auch eine ganz starke Digitalprägung mit einer Webseite, wo man eben die Bestattungsplanung auch jederzeit von überall zu jeder Tages- und Nachtzeit ganz transparent machen kann. Und letzteres ist wahrscheinlich der Unterscheidungspunkt zu dem klassischen Mom-and-Pop-Store. Und wir haben dort, glaube ich, was wir versuchen, ist, die Transparenz in den Markt zu bringen und den Umgang mit dem Tod zu verändern. Und wir sind sehr stark digital geprägt, weil das unsere, also wir von da kommen, wir können ja gleich nochmal uns darüber unterhalten, wie wir eigentlich von Hütchen auf Stöckchen und weitergekommen sind. Aber am Ende des Tages, glaube ich, in zum Beispiel den Werten unterscheiden wir uns nicht von den Werten, die wahrscheinlich jeden Bestatter ausmachen sollten. Also Empathie, Ehrlichkeit, Nachhaltigkeit, das ist, glaube ich, oder Qualität auch, ist überall, sollte das eigentlich das Gleiche sein. Und das prägt uns genauso.
Wie darf man sich das jetzt ganz konkret vorstellen? Also klar, Filialen kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, in meiner Stadt vielleicht eine Almoria-Filiale, wenn ich jetzt den Fall der Fälle eben habe und euch brauche, dann gehe ich dahin, wahrscheinlich wie bei fast jedem anderen Bestatter. Wie ist dieser digitale Part? Wie kann ich mir den genau vorstellen?
Also ich glaube, man muss so zweierlei Themen muss man sich da überlegen. Das eine ist, jeder hat von uns immer so ein Bild von einem Bestatter im Kopf. Ne? Mhm. Und wenn ich in die Situation komme, dann muss ich ja zu einem Bestatter gehen, weil der macht ja dann alles. So dieses Bild, ich weiß nicht, wie es entstanden ist, aber das ist im Grunde falsch. Und wir haben damals angefangen zu überlegen, wie können wir es eigentlich so aufsetzen, dass wenn man in die Situation kommt, dass man geliebten oder auch ungeliebten Menschen, weiß man ja manchmal nicht, dann bestatten muss, dass man es so machen kann, wie man es selber möchte. Mhm. Und ohne die Einschränkung zu haben, du musst es auf eine Art und Weise machen. Das nennt man wahrscheinlich neudeutsch kundenzentrierten Ansatz. Und genau das versuchen wir auch. Also uns ist es, wir versuchen eigentlich jede Möglichkeit abzubilden, dass ein Kunde eine Bestattung planen kann, ohne dass wir ihm vorschreiben, wie er es denn zu tun hätte. Also Beispiel, wo wohnst du?
Bei Hamburg.
Und deine Eltern?
Auch.
Ach, Mist. da klappt das Beispiel nicht. Sagen wir mal, deine Eltern würden aus München kommen.
Ja.
Und du wärst jetzt aber in der Situation, dass vielleicht da mein Eltern da verstirbt. Dann wärst du ja auch nicht vor Ort in München und könntest jetzt sofort irgendwie zum Bestatter gehen und es dort machen. Das heißt, das, was du normalerweise machen würdest, und das ist, was glaube ich auch, wenn du nach den Keywords suchen würdest bei Google oder bei großen Werbeanbietern, dann würdest du immer sehen, dass Leute eben nach Bestattung suchen oder was tun im Todesfall etc., um sich erstmal zu informieren. Und ich glaube, das ist gang und gäbe, weil man kommt nur alle 18 Jahre mal in die Situation, dass man wirklich eine Bestattung machen muss. Also man hat einfach keine Ahnung, was man machen muss.
Ne? Ja.
Das heißt, ich informiere mich erstmal und das ist der erste Ansatz, wo wir anfangen. Wir bieten die Information auf unserer Webseite oder auf den Webseiten unserer ganzen Marken, dass man alle Informationen bekommt, die man braucht. Und wenn man dann mag, kann man auch dort direkt einsteigen und durch einen klassischen Funnel gehen, uns Informationen geben und wir bauen daraus ein Angebot individualisiert für denjenigen, der sich da informieren möchte. Bei totaler Transparenz, was wir da machen und auch bei totaler Preistransparenz. Das ist so ein bisschen auch ein Unterschied manchmal, glaube ich.
Vielleicht, um das mal zu übersetzen, also ich glaube, nicht jeder kann da draußen mit einem Funnel was anfangen.
Sorry.
Das ist also wie so ein Assistent, durch den man sich durchklickt.
Wer kann was mit einem Funnel anfangen? Pass auf. Also ist relativ einfach. Also wenn ich ein Hotelzimmer buchen will, um jetzt in meinem Schlag zu bleiben, oder ein Fluch, dann gebe ich ja an, wann will ich das Ganze auf dieser Webseite und wo will ich das Ganze.
Genau.
Und dann bekomme ich, nachdem ich diese Information gegeben habe, ein passendes Angebot. So ist es ja bei einer Bestattung auch. Also ist ja nicht so, ich möchte eine Bestattung, hier ist das Angebot, sondern was möchtest du denn für eine Bestattung? Erdbestattung, Feuerbestattung, Seebestattung, Baumbestattung etc. Wo soll das Ganze denn stattfinden? Wo ist derjenige verstorben? Wer ist denn eigentlich verstorben? Wann ist der geboren? Wann ist der? Wann war der Sterbetag? Und so weiter und so fort. Das sind Informationen, die braucht man, um eine Bestattung wirklich planen zu können oder auch ein Angebot geben zu können. Und das ist praktisch, was wir auch digital abfragen. So, das kann man so machen. Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, jemand sitzt in Hamburg und in München ist jemand verstorben. Wenn man damit zufrieden ist, nimmt man sich einfach dieses Angebot. Man könnte das auch online beauftragen. Macht gar nicht immer jeder, aber was man damit hat, wir haben die Informationen schon mal und dann kannst du in eine unserer Filialen gehen, kannst es da weiter besprechen, wenn du möchtest.
Und aber muss ich nicht.
Musst du nicht, genau, okay. Musst du nicht. Und das ist, glaube ich, das Kundenzentrierte. Du kannst es so machen, wie du magst. Du kannst es bei uns in dem Moment abschließen, machen die wenigsten. Du kannst mit uns telefonieren, machen viele. Du kannst in eine Filiale gehen und es dort weiter besprechen, machen auch viele. Oder andere machen es auch gar nicht erst online, sondern kommen direkt in die Filiale, weil sie die vielleicht kennen und besprechen es dann dort. Aber das System dahinter ist immer das Gleiche. Und die Ausarbeitung oder auch Umsetzung des Ganzen vor Ort ist auch standardisiert die gleiche, egal wo wir das in Deutschland machen, damit wir eben einen hohen Qualitätsstandard hinbekommen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also wir versuchen, den Zugang so einfach wie möglich zu machen, je nachdem, wie du es gerne hättest. Dass der Outcome ist der gleiche. Am Ende bestatten wir einen Menschen.
Ich will gleich nochmal auf die sozusagen Besonderheiten eingehen, auch was das mit so einer Branche macht und vielleicht auch mit den Kunden. Also ich sag mal, ich habe mich durch einen eurer Assistenten mal so ein bisschen durchgeklickt. Es fühlte sich anders an als erwartet. Da komme ich gleich nochmal genauer drauf. Jetzt mal zu der Frage, die ich gerade schon mal angeteasert hatte. Wie kommt man da drauf? Also, wie, wo war der Moment, dass du morgens aufgewacht bist und gedacht hast, so, ich weiß nicht, ich mache jetzt gerade Performance-Marketing, ich bin, man sieht es ja, wenn man bei LinkedIn bei dir schaut, du bist bei HRS gewesen, also wo war der Moment, wo du gesagt hast, so, ich mache jetzt in Bestattungen?
Ja, live, die Frage habe ich noch nie gehört.
Ja, das glaube ich, das ist Neues für dich.
Ja, nee, es ist nicht so, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte, heute werde ich Bestatter. Das war schon ein Prozess. Und der Prozess begann damit, dass ich wirklich meinen Job bei HRS damals gekündigt habe, ohne zu wissen, was ich mache. Mhm. Das Einzige, was ich wusste, ist, dass ich was Eigenes machen will und dass ich mir die Zeit dafür geben möchte, rauszufinden, was das sein könnte. Und ich war damals in der glücklichen Situation, dass ich einen guten Freund hatte, Peter, mit dem ich das immer vorhatte, was zu machen, der in einer ähnlichen Situation war und sagte, ja, jetzt ist die richtige Zeit, lass uns mal überlegen, was wir können. So, und dann haben wir sehr, sehr viele Themen uns angeguckt und auch geschaut, passen wir dazu, passt das Thema zu uns, können wir da überhaupt was helfen, können wir es verändern, wie sieht der Markt eigentlich aus? Und sind im Zuge dessen durch einen persönlichen Trauerfall, den wir im Freundeskreis hatten, irgendwann mal über das Thema Bestattung gestolpert. Mhm. Und merkten so, uff, ah, ja, auch ganz spannend. Sollen wir da mal reingucken? Ja, lass mal reingucken. Und dann war das eins von den Themen, die bei uns an der Wand hingen. Manchmal in seinem Wohnzimmer, manchmal in meinem Wohnzimmer. Also Garage war es jetzt nicht mehr bei uns, war dann Wohnzimmer. Mhm. Und wir haben uns runtergearbeitet von vielen Themen und geguckt, was ist eigentlich das Thema, was uns am meisten interessiert. Und Bestattungen blieb, wieder erwarten, muss man sagen, immer an der Wand hängen. Und wir dachten, irgendwann war es schon so ein Running Gag, nee, das kann ja nicht sein. Und es wurde aber auch immer spannender. Und ich glaube, es ist auch ein Thema, wenn man sich traut, genauer hinzuschauen, dann ist es auch ein wahnsinnig spannendes Thema. Und ein Thema, was, wie du vorhin sagtest, man hat ja keine Erfahrung damit und man weiß auch nicht so ganz genau, was muss ich jetzt eigentlich machen. Dann, wenn man sich damit beschäftigt, eben sehr, sehr viele Fragen auch beantwortet, das Thema. Und so blieb es dabei und dann wurde es irgendwann immer klarer, okay, lass uns mal in dem Bereich das machen, weil da können wir, glaube ich, noch sehr, sehr viel machen. Long story short, wir haben damals dann auch ein bisschen Bestatter besucht. Ich durfte einmal mit meinen Schwiegereltern, die in dem Moment eine Bestattung hatten, auch zu einem Bestatter mitgehen, habe mir das Ganze angeguckt und wir sind dann später mit meinen Schwiegereltern raus auf dem Parkplatz. Die meinten, hat es dir geholfen und hast noch Fragen? Dann war ich so, hat mir super geholfen, ich fand es war eine gute Beratung. Und eine Frage hätte ich noch, was kostet es denn? Und dann meinten die so, oh. Ja, da haben wir gar nicht drüber geredet. Ja, ich habe dir nicht drüber geredet, aber ich habe alles unterschrieben. Und da dachte ich so, okay, Preistransparenz ist krass. Das Erste, was ich angehe. Ja. Und ich möchte, dass man über Deutschland eine Möglichkeit hat, zu jeder Tages- und Nachtzeit einfach zu gucken, was kostet das.
Ich finde die Geschichte, wie du selber beim Bestatter warst, sehr spannend, weil einer meiner wenigen Kontakte zu Bestattern war vor auch 5, 6 Jahren über ja, Familienmitglied, enges, wo ich mit dabei saß. Also ich war Gott sei Dank nicht derjenige, der irgendwelche Entscheidungen treffen musste, aber ich saß mit dabei und ich empfand damals dieses Gespräch als unerträglich, weil es eben alles war, was du gerade gesagt hast, was Bestatter eigentlich sein sollten, das war es nicht. Also es war weder empathisch noch irgendwas, sondern ich habe mich wie so im Autohaus gefühlt, wo der Bestatter versucht hat, jetzt noch die etwas luxuriösere Urne zu verkaufen. Ja. Und hat auch nicht über Preise geredet. Was du gesagt hast, genau das kam nämlich auch nicht. Er hat immer nur über Gimmicks und über Features geredet und nie über Preise. Und das blieb komplett im Nebel, ja.
Ich glaube, um eine Lanze zu brechen, ich habe über die letzten 10 Jahre so wahnsinnig viele Bestatter besucht, aufgrund des Berufs und war in so vielen Bestattungshäusern. Und da gibt es auch wahnsinnig gute. Es gibt wahrscheinlich auch viele Mittelfeld und es gibt eben auch welche, die vielleicht nicht so gut sind. Ich glaube, das ist natürlich dann auch ein bisschen, wo gerät man gerade dran. Mhm. Aber genau das ist ja eigentlich der Grund und vielleicht auch die ganze Basis dessen, warum wir machen, was wir machen, weil wir fest davon überzeugt sind, dass je größer wir werden und je mehr wir unsere immer gleichen Abläufe und Standardisierungen für Qualität über ganz Deutschland legen, desto einheitlicher wird das Produkt, desto verständlicher wird es für jeden Kunden und desto besser wird die Qualität. Mhm. Und genau dann umgeht man sowas.
Jetzt ist aber das Bestatterwesen in Deutschland ja nicht gerade die freieste Branche, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken.
Ja und nein.
Okay, ja, da bin ich jetzt gleich gespannt, was sozusagen da Nein ist. Auf jeden Fall, also ich glaube, wir können gleich nochmal auch auf Regulierungen und so kommen, aber es ist doch bisher sehr traditionell geprägt. So, und ist so mein Eindruck, was ich immer so sehe. So, ne? Also, wie gesagt, jetzt nicht objektiv, sondern subjektiv. Und wenn ich mir jetzt einfach mal so anschaue, als ich dann auf eure Webseite gegangen bin, die hat völlig anders gewirkt, als ich die von einem Bestatter vermutet hätte. Ne? Also man würde jetzt irgendwie mit sehr viel Schwarz.
Ist das jetzt gut oder schlecht?
Lila rechnen. Da bin ich mir nicht sicher gewesen. Das ist der Punkt. Und dann habe ich mich durch diesen Assistenten, durch diesen Funnel, wie du sagst, durchgeklickt und wurde dann in sehr freundlichen Fragen erstmal gefragt, wer ist denn tot? Mhm. So nach dem Motto, ne? Also jetzt Familienmitglied oder Freund oder irgendjemand oder. Und dann konnte ich mich da so durchklicken und mit einem Klick, mit dem ich normalerweise aussuche, möchte ich jetzt das Zimmer mit Balkon oder ohne, mit Meerblick oder ohne oder vielleicht noch mit Frühstück und Vollpension, konnte ich sagen, ich will eine See- oder eine Feuerbestattung. Und das fühlte sich total seltsam an. Und gleichzeitig war es etwas, wo ich gedacht habe, das ist auch gleichzeitig viel, viel besser als das, was ich bei diesem Bestatter erlebt habe. Wie sind so Reaktionen aus Branche, aber auch aus Kunden, also Sicht heraus, die er dazu kriegt? Also wird das so angenommen oder gibt es da auch Rückmeldungen, die sagen, das fühlt sich komischer?
Das war jetzt ein bunter Blumenstrauß an Fragen.
Ja,
ich versuche mal zu sortieren. Zur Webseite. Ich glaube, das ist ein Weg, den man nehmen kann. Mhm. Und dieses Komische an, ich muss jetzt diese Entscheidungen treffen, um eine Bestattung zu planen, wenn du in der Situation bist, die sind ja komisch, ob du vor dem Rechner sitzt oder ob du vor einem Menschen sitzt, der dir die gleiche Frage stellt. Wer ist denn verstorben? Welchen Sarg hätten sie denn gerne? Wollen wir mal durch die Sargausstellung gehen, damit sie sich die Särge mal, das mal fühlen können?
Ja.
Also da bist du auch völlig überfordert in der Situation. Und so versuchen wir das ja eigentlich so passabel wie möglich zu machen für diesen Moment. Kleiner Exkurs, wenn du es noch nicht hast, was du machen solltest, ist eine Vorsorge machen, weil dann bringst du deine Angehörigen überhaupt nicht in die Situation, weil dann müssen die solche Commodity-Fragen wie welcher Sarg, welche Urne, welche Blumen und so weiter gar nicht machen in dem Moment, sondern die hast du dann schon festgelegt. Und die können sich in der Zeit wirklich auf das konzentrieren, was wichtiger ist, nämlich trauern. Mhm. Kleiner Exkurs. Dann frage ich dich wahrscheinlich gleich auch nochmal, welches denn sein sollte, welche Bestattung. Da kommen wir noch dazu. und dann ist es so, du sagtest, die Bestatterbranche wäre sehr reguliert. Das ist sie ehrlicherweise in Bereichen ja, in anderen Bereichen überhaupt nicht. Weil es ist zum Beispiel, es gibt keine Meisterpflicht. Also das heißt, wenn du morgen Bestatter sein möchtest,
ach krass.
Dann gehst du zum Gewerbeamt, holst dir einen Gewerbeschein und dann bist du Bestatter.
Das wusste ich nicht.
Richtig, da musst du nichts für lernen. Und der Bundesverband Deutscher Bestatter, der hat da gerade eine Initiative, ja, zur Meisterpflicht, unterstützen wir voll, weil wir auch glauben, das würde den Standard dann hier und da vielleicht erhöhen.
Ja. Und ich sag das bei allen anderen Sachen, bei vielen bin ich total skeptisch, ne? Also ich darf keine Torte verkaufen ohne Konditorenmeister und so. Aber das ausgerechnet in so einem Bereich, wo das ja durchaus wichtig ist, dass es einen gewissen Standard gibt, dass es den dann nicht gibt, das ist echt spannend.
Genau, Bestatter brauchst du keine, also nur einen Gewerbeschein, keine Meisterpflicht. Ich glaube, Journalisten habe ich mal gelernt, das ist genauso. Da kannst du auch morgen losschreiben. Dann ist es natürlich trotzdem, wie du sagtest, eine Industrie, die sehr, sehr bei ihren Leisten geblieben ist bisher. Die Bestatterbranche, wenn man jetzt auf den üblichen Treffen ist, glaube ich, die denkt momentan oder spricht aus, dass man im totalen Wandel steht. Ich sehe das ehrlicherweise weniger. Klar, es gibt einen gewissen Wandel, aber vieles bleibt noch so, wie es ist. Wir hatten über die letzten 5 bis 10 Jahre einen Wandel in der Bestattungsart. Also früher war eine Erdbestattung einfach noch, das war Erdbestattung und Feuerbestattung waren 50-50. In Deutschland, wir sind mittlerweile bei 80% Feuerbestattung, 20% Erdbestattung, da wandelt es sich. Das ist ein hyperfragmentierter Markt. Das sind eigentlich nur Kleinstunternehmen. Das ändert sich langsam. Also es gibt jetzt die ersten, die so ein bisschen, wie wir auch, kleine Ketten aufbauen. Mhm. Aber das ist immer noch alles zusammen keine 10% vom Markt. Also auch da wandelt es sich, aber auch das ist ein Prozess, glaube ich. Und die Art und Weise, wie wir bestatten, die wandelt sich noch viel weniger schnell, glaube ich. Es gibt eine Grundbasis, wie so eine Bestattung bei uns funktioniert. Es ist weniger Religiosität, das merkt man in unserer Gesellschaft. Das heißt, früher war es ja sehr, sehr geprägt von der Religion, bei der ich bin und wie dann so ein Ablauf ist. Und also, wie ich vorhin schon mal sagte, ich komme von so einem kleinen bayerischen Dorf, Burg Walbach in der Rhön. Sei hiermit gegrüßt. Ein wunderschönes Dorf. Gibt nur 500 Einwohner, aber da kann man Urlaub machen. Wenn man Ruhe möchte, da findet man sie. Und da war das natürlich schon noch so geprägt, dass der Pfarrer dann auch sagte, zu welchem Bestatter man geht. Ja, genauso wie der Pfarrer wahrscheinlich, darf man gar nicht sagen, aber damals auch sagte, was man wahrscheinlich wählen soll.
Und wen man heiraten darf.
Genau. Hauptsache, es bleibt im Ort.
Ja, genau.
Und das ändert sich insofern, als dass wir weniger Religiosität haben in Deutschland. Der gesellschaftliche Wandel der Mobilität, also dass wir nicht mehr da wohnen, wo erste Generation ist, das ist natürlich, das sind alles Themen, die auch den Bestattungsmarkt infiltrieren, aber die dann doch stetigen Wandel nur haben und nicht jetzt sofortigen, sehr, 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 sehr drastischen Wandel. Und wo es behördlichen Zwang gibt, wenn man das so sagen sollte, ist das Thema Friedhof. Also beim Friedhof haben wir eines der härtesten Friedhofsgesetze in Deutschland gegenüber anderen europäischen Ländern, die sehr, sehr viel liberaler sind. Das ändert sich auch ganz, ganz langsam, aber das ist eben auch, das sind immer Kleinigkeiten, die sich da mal ändern. Ne? Also der Islam bestattet zum Beispiel nicht in einem Sarg, sondern in einem Tuch. Da haben sich jetzt die ersten Bundesländer und Friedhöfe dazu entschlossen, dass man das vielleicht erlaubt. Und das wird dann hier und da wird das schon gemacht. Ist ja super, aber ansonsten haben wir eigentlich eine Sargpflicht, wenn man eine Erdbestattung macht. Da sind wir sehr reguliert und da freue ich mich drüber, dass es Initiativen gibt, die das verändern und auch andere Bewegungen im Bestattungsmarkt, wie zum Beispiel gibt ein Startup, das heißt Meine Erde, die kämpfen für eine Art Kompostierung, also eine neue Bestattungsart des Menschen und müssen natürlich in unserem Föderalismus von Bundesland zu Bundesland zu Bundesland und dort Leute überzeugen, dass dann die Rechte geändert werden und machen das mit großem Erfolg meiner Meinung nach. Also peu à peu kommen sie da voran und es ist toll, dass man sieht, da gibt es Veränderungen, aber die Veränderung ist relativ langsam.
Beschränkt euch das irgendwie sehr in eurem Geschäftsmodell? Also jetzt diese auf Friedhöfe bezogene, diese Regulierung, die es da gibt?
Ich würde sagen, nö. Also das, was wir machen, und dann kommen wir vielleicht mal ganz kurz drauf, wie wir angefangen haben. Wir haben ja rein digital angefangen. Und das alleine, das war ein so großes Feld dessen, was man neu machen kann und dem sich nie jemand genähert hatte, dass wir schon dort noch, dass wir so viel getan haben, dass ich auch die ersten Jahre immer dachte, wow, wir haben maximal 7% erreicht, wir haben immer noch 93%, die da vor uns liegen. So ungefähr bin ich aber immer noch. Also da gibt es noch so viel, was wir machen können. Und auch der deutsche Bestattungsmarkt ist so groß. Mich fragen immer Leute, warum internationalisiert ihr nicht? Aber wir haben noch so viel in Deutschland vor. Warum sollten wir es jetzt schon in ein anderes Land gehen? Und deswegen die Regulierung des Friedhofs zum Beispiel. Man weiß, wie man es zu nehmen hat, was man machen kann, was man nicht machen darf. Und wir versuchen trotzdem natürlich möglich zu machen, was irgendwie in den Leitplanken der Gesetze möglich ist, sodass die Kunden dann das bekommen, was sie wirklich auch gerne hätten. Und um drauf zu kommen, wir haben 2015 angefangen, erstmal eine Webseite zu bauen, wo wir das, was ich vorhin sagte, ermöglichen, dass jemand von zu Hause sich eine Bestattung planen kann.
Gab es damals schon von irgendjemandem sowas Vergleichbares oder wart ihr da die Ersten, die das gemacht haben?
Ja, also wir sind kein Copycat. Es gab in der ganzen Welt, haben wir nichts gefunden, was es genau gemacht hat wie wir.
Krass.
Es gab, und ehrlicherweise, das war ja natürlich, da ich von einem Vermittlungsportal kam, auch mein erster Gedanke damals, ein Vermittlungsportal zu machen. Da gab es zwei, also Preisvergleicher, und die sind aber nie abgehoben. Also das ist nie durchgestartet richtig, das Business. Und dann sahen wir auch relativ schnell, warum, weil natürlich der Markt war noch nicht digitalisiert, wir sind die Ersten, die kommen, sind Schnäppchenjäger, ja, dafür funktioniert's. Dann hast du aber natürlich hinten dran vielleicht nicht die größte Qualität derer, die das überhaupt mitmachen, die dann auch sich einen Share davon nehmen lassen, damit du den dahin vermittelst. Verständnis dafür war nicht da und ehrlicherweise glaube ich, das hat damals im Bestattungsmarkt eher zu einer ablehnenden Haltung gegenüber online geführt. Und als wir kamen, war die auch noch zu spüren. Also wir hatten die ersten Jahre eher damit zu kämpfen, dass wir den Leuten erklärt haben, dass wir ihnen nichts Böses wollen und dass online auch was Gutes sein kann und dass man dort viele Themen auch verbessern kann. Damals war online und Bestattung für die Bestatter, also da war das Tischtuch so ein bisschen zerschnitten. So, da haben wir lange dran genäht. Und dann haben wir irgendwann gemerkt, wir haben ja dann mit Subdienstleistern gearbeitet, wir haben nie vermittelt, wir haben nicht einen Fall jemals vermittelt, sondern wir haben immer nur mit Subdienstleistern gearbeitet, die dann für uns Fälle gemacht haben. Und da haben wir dann aber auch irgendwann gemerkt, so um das mit den Tools, die wir hatten und mit dem, wo wir hinwollen, irgendwann wirklich ausrollen zu können, müssen wir die Dienstleistungen in die eigenen Hände nehmen. Und dann haben wir nach einigen Jahren, nachdem wir digital einigermaßen gut im Griff hatten, angefangen, wirklich auch eigene Autos und eigene Überführungskräfte, Bestatter einzustellen, sodass wir die Bestattungen vor Ort selbst machen können. Na, am Anfang sind die wahnsinnig viel gefahren, weil über Deutschland musstest du von A nach B fahren und dann haben wir so ein bisschen Hubs gemacht über Deutschland, dass wir das hinkriegen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn wir das eigentlich schon gemacht haben, den nächsten Schritt, also die Überführungsdienstleistungen in die eigenen Hände nehmen, dann könnten wir auch mal eigene Stores machen. Daraus sind so eigene Stores entstanden und danach, ab 2021, haben wir gemerkt, okay, wir können die eigenen Stores machen, das dauert aber lange, bis die dann wirklich laufen. Wir könnten ja auch bestehende Bestattungshäuser übernehmen, die Brand behalten und die wiederum von innen in das nächste Jahrhundert überführen.
Also die Brand der bestehenden Bestatter.
Die Brand der Bestatter behalten wir, aber wir implementieren natürlich unsere digitalen Prozesse, die einfach sehr, sehr viel helfen. Und ich gebe ein einfaches Beispiel. Eine Bestattung, die besteht so aus circa 150 Einzelschritten. Mhm. Und haben wir mal irgendwann ausgewertet. So bis man wirklich dann, bis man durch ist.
Also Beispiel, Sarg auswählen, Bestattungsform auswählen.
Genau, das ist der Kunde. Oder man macht es mit dem Kunden. Dann gibt es ja noch sowas wie, ich muss eine Abmeldung an die Krankenkasse schicken. Oder ich muss eine Überführung vom Sterbeort zum Krematorium organisieren. Oder ich brauche jemanden, der einen Urnenständer bei der Trauerfeier aufbaut. Mhm. Oder und so weiter und so fort. Also alles, was man sich denken kann.
Okay.
Und wiederum von diesen 150 Einzelschritten braucht man wirklich nur ungefähr 25 bis 30 sind vor Ort. Also der Rest, den kann ich von überall machen. Da muss ich nicht da sein, da brauche ich nur ein Tool, was mir hilft, das zu machen. Und das wiederum, und dann sieht man, glaube ich, ein bisschen die Quintessenz dessen, wie wir standardisierte Qualität und darüber hinaus auch Effizienz bringen, haben wir eben ein Tool, was uns hilft, diese Einzelschritte so zu verteilen, dass wir ein gutes Kapazitätsmanagement in der ganzen Gruppe haben. Also es kann sein, dass eine Kollegin aus Lehren Ostfriesland an einem Bestattungsauftrag im Allgäu in Bayern mithilft, weil die vielleicht Kapazität hat und dort unten wenig Kapazität ist. Oder dass wir hatten mal den Fall, dass einer unserer Bestatter, der hat mal 6 Monate in Mexiko verbracht und dort gelebt. Und den haben wir dann einfach für Nachtschichten genommen, weil der genau in die Zeit gefallen ist. Und der hat dann einfach nachts das Telefon abgenommen, wenn jemand angerufen hat. Super.
Ja.
Also das heißt, man kann sehr, sehr viel, glaube ich, von überall machen, wo man ja als Kunde oder generell, wie wir es gelernt haben, immer denkt, ich muss zu dem vor Ort gehen, weil nur der kann das alles dort machen. Und das ist, was ich eingangs meinte, und da rundet sich vielleicht das Bild ein bisschen ab, das ist halt falsch. Man kann sehr, sehr viel von überall machen, ohne dass es überhaupt jemand mitbekommt und mitbekommen müsste. Und es macht das Ganze trotzdem effizienter.
Ich finde das extrem faszinierend, wie ihr da gefühlt wirklich systematisch so ein Business irgendwie analysiert und geguckt habt, wie man das ja danach in so einen Productized Service überführen kann, eben was glaube ich, in dem Bereich bisher niemand gemacht hat. Wie ist das dann? Also du hast ja schon gesagt, ihr musstet erstmal wegen online ein kleines bisschen Überzeugungsarbeit wieder leisten, weil da das Tisch durchgeschnitten war durch Leute davor. Aber wie kam das denn an dann? Gerade bei den Bestattern, die ihr vielleicht eingestellt habt oder die ihr übernommen habt oder mit denen ihr zusammengearbeitet habt. Weil das war wahrscheinlich ganz neu, diese Arbeitsweise für die. Oder wie würdest du das beschreiben?
Absolut. Das ist anders. Und anders ist nicht für jeden einfach.
Ja, eben.
Aber für viele auch anziehend, würde ich sagen. Und ich glaube, man hat da ein heterogenes Feedback. Ne? Also es gibt natürlich Leute, für die ist das nichts. Und das findet man bestimmt auch im Bestatterkreis. Und ich sage immer ganz lapidar, wenn mir jemand kommt mit, haben wir schon immer so gemacht oder geht nicht. Das sind so die Momente, wo ich sofort hinschaue und weiter denke, oh cool, wie könnte man das besser machen? Während das schon im Bestattermarkt noch gang und gäbe ist, dass man das mal hört. Und wenn wir einen Betrieb übernehmen, dann muss man das auch mit Feinfühligkeit und feinen Handschuhen anfassen, dass man das peu à peu den Leuten auch erklärt und sie mitnimmt, warum etwas anders vielleicht auch für sie besser sein kann und auch für den Kunden. Und den Weg kann, glaube ich, auch nicht immer jeder mitgehen, aber für viele ist das schon gut machbar. Und nichtsdestotrotz, also wenn man zum Beispiel jetzt sich drüber unterhält, wie stellt man dafür Leute ein? Mhm. Man kann dafür auch gut Quereinsteiger einstellen, auch das gibt's. Und ehrlicherweise, das zieht Leute auch an. Also wir merken schon, dass wir auch, dadurch, dass wir, ein sinnstiftendes, eine sinnstiftende Unternehmung sind, für viele dann doch auch interessant sind. Ne? Also Leute, die halt, ohne dass das despektierlich gemeint ist, aber vorher halt bei 3 Lieferdiensten waren und dort irgendwie im Marketing oder sonst wo gearbeitet haben und sagen, ja, Essenslieferdienst habe ich jetzt durch und damit mache ich jetzt keinen so viel glücklicher. Und dann sagen, ich möchte was Sinnstiftenderes, aber auch dort meine Möglichkeiten ausspielen, die ich selber halt habe. Die sind bei uns natürlich irgendwie gut aufgehoben, glaube ich, weil wir bringen das eine mit und trotzdem arbeiten wir halt in Wegen, die vielleicht digital normaler sind.
Mhm. Sinnstift ist vielleicht ein schönes Stichwort, um mal auf diese Frage zu kommen. Wie ist das, so ein Unternehmen zu gründen? Also generell, also jetzt sowohl bei der Mitarbeitersuche als vielleicht auch bei der Investorensuche und aber auch im privaten Umfeld. Fangen wir damit mal vielleicht an. Als ihr dann diese Entscheidung getroffen habt, ihr wollt Bestattungsunternehmen gründen, wie waren so die Reaktionen bei Friends and Family?
Boah, also ich glaube, da spreche ich jedem Gründer aus der Seele. Das ist ja nie einfach am Anfang, also weil
gut, das ist ja sowieso, ne?
Das ist, glaube ich, ganz normal.
Jeder ist erstmal skeptisch und was soll das?
Ja, und ehrlicherweise, ich war es ein bisschen gewöhnt. Ich war früher bei Jock, da haben wir, wie gesagt, mobile Webseiten auf Telefonen vor dem iPhone irgendwie verkauft und hergestellt. Und also bis ich meiner Oma das damals erklärt hatte, also das hat auch gedauert.
Ja.
So, und so trotzdem hat jeder gedacht, was macht
Geld verdienen
was macht der Typ da und warum macht er das? Und so? Also der Quatsch wird sich niemals durchsetzen. So, Internet auf dem Handy, come on. Ja. Und so ist es ja, glaube ich, bei jeder Gründung. Am Anfang ist das schon so, dass in vieler Augen, also natürlich Family und Friends sagen so, super, cool, mach das. Dass da vielleicht der eine oder andere im Kopf, Hinterkopf denkt, also, pff, also was macht der da und ist das wirklich was er machen sollte? Ist, glaube ich, normal. Nichtsdestotrotz, es ist ein Thema, was, das sieht man sehr, sehr schnell oder merkt man sehr, sehr schnell, was kein alltägliches Thema ist. Und dann biegen wir, glaube ich, jetzt vielleicht auch zu dem wichtigsten Punkt in unserem Gespräch ab, dass es ja ein Tabuthema ist.
Genau.
Ja. Und ein Thema, über das nicht geredet wird, einfach auch aus dem Grund heraus, weil man nie die Möglichkeit hat, darüber zu reden. Ich kann gleich nochmal erzählen, was ich glaube, warum das so ist. Aber vorab, dadurch, dass ich das dann gemacht hatte, merkte man ganz schnell, wow, das ist ein Thema, da haben ganz viele, mit denen ich dann dazu spreche und mit denen ich erzähle, das will ich jetzt machen, immer Fragen oder wussten schon irgendwas oder hatten mal was gehört. Die Kremation habe ich hier mal gehört oder das und das und das oder weißt du eigentlich das? Und wie ist denn das eigentlich? Und kannst du mir das erzählen? Und da merkte ich so, uff, das ist schon ein Thema, was die Leute bewegt, aber das ist irgendwie in den Leuten ist da so ein ganz dicker Weinkorken drauf und ich bin immer der Korkenzieher. Und wenn ich denen erzähle, ich mache das, dann ploppt der Korken und dann sprudelt da einfach wahnsinnig viel Fragen raus. Und da merkte ich, das ist ein spannendes Thema und so bekommt man es vielleicht auch aus der Tabuzone dann raus.
Wie ist dir das denn gelungen? Also ich merke mal, also jetzt vielleicht mal ganz kurz so einfach mal eine Selbstreflexion. Ich merke, dass mir dieser Podcast weniger einfach fällt im Sprechen als vielleicht, jetzt weiß ich nicht, wenn ich mit Wolfgang Ufer von Smart über ein neues Elektroauto. So, ne? Da bin ich Fan von, da gehe ich richtig ab. So. Und hier hat man immer so ein bisschen Manschetten an und weiß nicht, darf man vielleicht auch einen bestimmten Witz noch darüber machen oder nicht. Und man redet jetzt mit dir und ihr da draußen, ihr seht ihn jetzt nicht, aber er sitzt mir in einem weißen, leichten Hemd gegenüber und sieht so gar nicht aus wie so ein Bestatter und ist vollkommen, ja, ganz locker auch mit dem Thema. Wie hast du das geschafft? Also, weil das war ja bei dir wahrscheinlich auch nicht am Anfang gleich so. Weil das war ja nicht so, dass du aus dieser Branche kamst und dass du aus so einer Herzensangelegenheit, du hast ja vorher beschrieben, dass ihr das regelrecht so euch systematisch überlegt habt, was ihr machen wollt, aus einer Business-Sicht heraus. Also wie hast du den Zugang da gefunden?
Also ich glaube, je länger man dann damit zu tun hat, desto normaler wird es für einen. Und das ist ehrlich auch das Gute daran. Und so ein bisschen bekommt man natürlich dann auch den Pelz um sich herum. Ne? Also das sind halt Themen, die einen nicht mehr so sehr berühren und wo man dann auch Business und privat voneinander trennen kann. Ich weiß, dass wir noch vor unserer Gründung sehr viel Market Research gemacht haben und wir waren bei Bekannten von uns, die haben sehr großes, also kannten wir so über Dritte, ein großer Uhrenhersteller von Deutschland, immer noch unser Partner. Und da ist ein Krematorium angeschlossen und das war so einer unserer ersten Termine und die hatten nur morgens früh Zeit. Dann waren wir da, glaube ich, um 7.30 Uhr da. Um 8 Uhr waren wir dann da drin gestanden und dann war so, ja, zeig euch erstmal das Krematorium und das war so einer meiner ersten Termine. Und dann machte der, wir hatten gerade noch einen Kaffee bekommen und liefen so mit unserem Kaffee da durch. Und dann meinte er, zeig jetzt das mal Krematorium und machte dann die Kühlung auf vom Krematorium. Und das hört sich jetzt befremdlich an, aber so eine Krematoriumskühlung, da ist ja sehr, sehr viel los. Da geht halt so eine Kühlung auf, oder Klimaraum nennt man das, wo manchmal eben auch, was weiß ich, 100, 200, 300 Verstorbene drin liegen. So. Und dann geht da diese Tür auf und dann sieht man die da. Und das war da so das erste Mal, wo ich damit in Berührung kam. Da ist mir schon mal mein Kaffeebecher fast aus der Hand geflogen, das gebe ich wohl zu.
Hast du dich schon hinterfragt in dem Moment, ob das eine richtige Idee war, in die Richtung zu gehen?
Also ich glaube, das macht man ja immer, dass man sich hinterfragt, aber ehrlicherweise versuche ich immer was dabei zu lernen. Und das ist glaube ich, mein größter Antrieb. Und da solche Situationen hat man natürlich. Ich habe relativ von Anfang an immer versucht, also natürlich macht man das eher als Gründer, versucht sehr, sehr viele Sachen immer auch selber zu machen. Und es gibt nichts im Bestattungsbereich, oder fast nichts, würde ich sagen, was ich nicht mal selber gemacht habe oder mittlerweile auch immer noch mal selber mache. Also ich fahre auch mal eine Überführung mit bei uns im Unternehmen. Ich halte mal selber eine Trauerrede. Ich mache mal selber ein Kundengespräch, damit ich nicht verlerne oder auch übersehe, was wir eigentlich machen. Immer aus der Grundmotivation heraus auch zu sehen, machen wir es richtig oder könnten wir was verändern, was wir verbessern können. Mhm. Und wenn man das dann einige Zeit macht, dann wird es schon normaler. Und Beispiel, was ich da gerne gebe, es ist, das ist jetzt nicht übertrieben, ne, dass Leute schon das Bedürfnis haben, darüber zu reden, wenn sie in der Situation sind. wenn wir hier abends essen gehen, meine Frau und ich mit Freunden, und da sind Bekannte dabei, erzähle ich immer mal wieder das Beispiel. Das ist echt immer so, je nachdem, wie ich und meine Frau drauf sind, vor allem meine Frau dann, und sie mir den Hint gibt, ich kann oder ich kann nicht, kann ich halt erzählen, ich bin Bestatter.
Ja.
Oder ich erzähle sonst, ich bin Unternehmer. Wenn ich Unternehmer sage, ist das in Berlin so, ja, okay. Wenn ich Bestatter sage, weiß ich, dass ich die nächste Stunde für Fragen zur Verfügung stehen muss oder erzählen muss, warum, was, wie passiert. Ja. Weil die Leute dann mal die Möglichkeit haben, nicht in der Situation, dass sie jemanden verloren haben, sich darüber zu informieren. Und da das abzuschließen, ich glaube, das ist jetzt nicht belegt durch irgendwie Studien, aber ich glaube, wir haben den Umgang verlernt durch A, die großen Kriege, die wir hatten. Mhm. Weil ich weiß, dass meine Opa, so speziell bei einem weiß ich das, der hat nie darüber geredet, aber der hat auch einfach wahnsinnig viel Tod gesehen. Speziell im Zweiten Weltkrieg dann. Und diese Generation hat dann einfach nicht mehr drüber geredet. Und das andere ist, glaube ich, unsere Medizin. Wir haben mal große Fortschritte gemacht, was gut ist, aber wir kennen es halt nicht mehr, einen toten Menschen zu sehen. Hast du mal einen toten Menschen gesehen?
Ja.
Hast du. Und ich glaube, würden wir auf die Straße gehen und 10 Leute fragen, dann würden es vielleicht 1 bis 2 sagen, aber der Rest eben nicht, weil sie es noch nicht gesehen haben. Und warum ist das? Weil wir halt nicht mehr zu Hause versterben, sondern zum großen Teil in Krankenhäusern, Hospizen, Pflegeheimen etc. am Ende des Lebens. Mhm. Und dann weiß man gar nicht, wie das ist. Und auch da referiere ich immer ganz gerne über mein kleines bayerisches Dorf, das kleine bayerische Dorf. Meine Oma ist noch zu Hause verstorben und dann kam das Dorf und hat sich verabschiedet am Ehebett. Und das war normal. Da war ich noch so ein Stöpkes, aber das war eben normal und das ist es heute eben nicht mehr. Und deswegen haben wir keinen Zugang mehr. Wie willst du denn bestattet werden?
Du hast mir die Frage schon angekündigt. ich kann dir tatsächlich immer noch keine Antwort darauf geben, weil, also ich bin tatsächlich...
Das ist jetzt wichtig. Vielleicht hört sich das deine Familie irgendwann an.
Ja, ich weiß, aber meine Familie weiß von mir auch eine Sache. Ich bin der absolute Atheist. Das heißt, also, so doof das klingt, mir ist es Schnuppe.
Ja, aber das ist die schlechteste aller Antworten.
Ich erkläre dir,
warum. Atheist bin ich auch. Also, ich bin zwar römisch-katholisch aufgewachsen, aber ich glaube auch an keinen Gott.
Weiß das jemand in deinem bayerischen Dorf?
Das weiß jeder. Gut. Und ich glaube, das bayerische Dorf hat es als erster mitbekommen. Trotzdem ist es so, wenn du nicht jetzt einmal sagst, hier vielleicht in aller Öffentlichkeit, vielleicht kriegst du ja dazu, oder mit mir zu überlegen, was es sein könnte, dann bringst du ja deine Familie später in die Situation, dass sie genau diese Entscheidung für dich treffen müssen, in der Situation, wo sie wirklich andere Sachen zu tun haben. Und wenn du das einmal für dich festlegst, nimmst du einfach diese emotionale Last von den Schultern deiner Familie. Möchtest du das?
Ich bin tatsächlich bei einem Podcast noch nie so in die Enge gedrängt worden. Also das ist ein spannendes Novum. Aber du wirst mich jetzt nicht dazu kriegen, allzu persönlich zu werden. Nur so viel. Ich glaube, dass ich diese ganz klassischen Formen, wie sie so ja immer wieder gelebt werden, überhaupt nicht mag. Und dass ich die teilweise auch ganz, ganz schrecklich finde, was da so auf Friedhöfen passiert. Und ganz grundsätzlich haben mich eigentlich immer so die Waldfriedhöfe doch recht ja angesprochen, wenn ich da mal zu Gast war. Ja, also so viel maximal dazu.
Cool, sind wir doch schon da.
So
siehst du. Den Rest dahin, das kriegen wir locker hin.
Wo muss ich jetzt klicken bei euch, dass ich das kriege?
Ja, es gibt ein Vorsorgeportal, du kannst das wirklich genauso hinterlegen bei uns. Ja, kostet nichts und damit wäre das halt einmal durch. Und das, wir witzeln jetzt darüber und du siehst, gibt Humor bei dem Thema. Also wir müssen jetzt nicht, also wir sitzen jetzt ja auch nicht bierernst im Keller und es ist dunkel und staubig. Und das ist auch gut so. Ich glaube, und ganz ehrlich, und die Diskussion, die wir beide hatten, wenn die jeder mal mit seinen Eltern führen würde, das würde in so vielen Familien diese Situation so erleichtern. Vielleicht macht man es ja abends bei einem Glas Rotwein, dann wird das vielleicht noch ein bisschen leichter. Und dann kann man auch noch ein bisschen mehr Witze darüber machen oder, um im Bestatterjargon zu bleiben, das Thema ein bisschen tiefer legen.
Ja, aber es fühlt sich halt einfach komisch an und man hat halt extreme Berührungsängste, ne? Also auch in jeglicher Hinsicht. Und das ist das, was du ja vorher meintest, also vielleicht den Tod auch enttabuisieren in Deutschland und so. Also mir ist jetzt, um vielleicht mal so von diesen ganz persönlichen Dingen wegzukommen, immer noch aus meinem persönlichen Bereich eine Geschichte so ein bisschen hängen geblieben. Ich habe vor 3 Jahren haben wir nach Häusern geguckt, weil wir umziehen wollten, mein Lebensgefährte und ich. Und dann haben wir ein Haus angeschaut, wo es dann hieß, da in dem Raum war es Schlafzimmer und da ist der Vorbesitzer drin gestorben. Und das war für mich obwohl ich Atheist bin, obwohl ich da, ich glaube an nichts Höheres oder irgendwie. Das war ein seltsames Gefühl und ich hatte auf dieses Haus keine Lust mehr. Mhm. Und das zeigt ja, was du für eine Berührungsangst überhaupt mit dem Thema hast. Und ich kann mir vorstellen, um das jetzt zurück in so eine Business-Richtung nochmal zu bringen, wie ist das denn, wenn du Also ich meine, so ein Startup insbesondere, was ihr da macht, das braucht ja irgendwann auch Investoren und Ähnliches. Und wenn du jetzt, weiß ich nicht, in so ein typisches Startup-Treffen gehst oder in solche Netzwerke und sagst, ich mache ein digitales Startup in einer Branche, wo noch richtig ordentlich was möglich ist, dann sagen wahrscheinlich alle yay. Und dann sagst du, ich bin Bestatter. Wie waren dann denn die Reaktionen auf sowas, gerade wenn man diese Tabuisierung bedenkt?
Ja, ich komme da gleich drauf. Ich möchte noch ein Wort zu dem davor sprechen. Ich glaube, für uns ist es eben, wir versuchen es nicht als Tabuthema zu behandeln, ja, sondern ein Thema, über das man offen und ehrlich und selbstverständlich spricht. Weil ich glaube, dass es dem Thema dann auch eine, oder diese Auseinandersetzung mit dem Thema, eben Wertschätzung für das Leben mit sich bringt. Und das finde ich eben wahnsinnig wichtig. Deswegen ist auch mich wirklich dankbar, dass wir beide darüber sprechen und ich dich auch mal in die Enge treiben durfte.
Ja.
Weil ich glaube, dass es hilft, dass man eben merkt, man kann da einen ganz normalen Diskurs drüber haben. Und trotzdem glaube ich, gegenüber der Aufgabe, die wir da haben, habe ich die größte Demut. Weil ich glaube, es ist wahnsinnig, eine wahnsinnig wichtige Aufgabe. Es ist eine große Aufgabe und es ist trotzdem eine Aufgabe, wo nichts schiefgehen darf. Und ja, für alle Menschen. Und auch bei uns sind schon Fehler passiert. Dann muss man wieder, glaube ich, mit diesen Werten, die wir vorhin besprochen haben, nämlich auch Ehrlichkeit, damit umgehen und eben auch sagen, sowas kann passieren. Aber ich glaube, diese Demut muss man der Aufgabe gegenüber mitbringen. Und um jetzt auf deine Frage zu antworten, wie ist das, wenn ich auf einem Startup-Treffen oder sonst wo bin und über das, man spricht über, also heutzutage würde man zu 90% über AI sprechen und dann komme ich da und sage, ich bin Bestatter. Ehrlicherweise ganz genauso, wie wenn ich beim Abendessen-Tisch sitzen würde. Erstmal Ungläubigkeit, ach, das ist ja, und dann aber auch natürlich das klassische, wow, super spannend. Und dann kommen die Fragen, weil auch da, also davon sind ja Startup-Gründer nicht ausgeschlossen oder auch Investoren oder sonstige, die auch nie die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Und plötzlich ist da halt die Möglichkeit, mal ganz normal, ohne dass man einen Sterbefall hat, darüber zu sprechen. Und jetzt nochmal einmal zurück zu deiner Baumbestattung. Muss ich, sorry.
Ja, ja.
Würde ich auch machen.
Ich hab's gar
nicht. Ich finde es super. Wer das nicht kennt, das ist ja, das sind ausgewiesene Flächen, die als Friedhof bezeichnet sind, aber es sind einfach Bäume im Wald. Da gibt es verschiedene Anbieter für. Und es ist wahnsinnig romantisch, meiner Meinung nach. Ich hatte vor kurzem die Möglichkeit, bei Freunden, da ist der Vater verstorben, das zu begleiten und dort ich selber die Trauerrede zu halten, mitten in dem Wald. Und es hat aus Kübeln geregnet. Wirklich, also so Cats and Dogs, wie man sich's vorstellt. Bis 5 Minuten, bevor die Leute kamen. Was dazu führte, dass es dass so ein bisschen dieser, wenn es ein bisschen warm wird, dann dieser Nebelaufstieg.
Oha,
und es sah super schön aus. Die Sonne brach so durch die Bäume und man versank im Waldboden. Also die Schuhe waren hinüber. Und das ist jetzt aber nicht so, dass man dort ja Blumen oder sowas ablegt, sondern es ist wirklich, da wird ein Grab für die Urne, darf man gar nicht, genau, ein Grab für die Urne rund um im Wurzelwerk ausgehoben. Da geht es dann unter und man läuft da halt quer durch den Wald zu einem Baum. Und man hat auch keine Folgekosten. Deswegen wird es auch gerne genommen, weil man eben keine Grabpflege hat, sondern weil da einfach man mitten im Wald ist. Und wenn man sich überlegt, dann nehme ich meinen Angehörigen vielleicht auch eine Last, dass sie sich um ein Grab kümmern müssen. Vielleicht wohnen die dann auch irgendwann nicht mehr da. Aber wenn sie mal vorbeikommen wollen, dann können sie halt einen Hund nehmen, machen einen schönen Waldspaziergang und treffen sich da. Von daher, ich finde deine Auswahl durchaus sehr positiv.
Das freut mich. ja, ich merke schon wieder, das ist ein komisches Gefühl. Und das geht mir auch, also tatsächlich dieses Thema Enttabuisierung. Will ich noch ein Beispiel reinbringen? Es gibt, kennst du garantiert bei TikTok einen Bestatter mit, ich glaube, inzwischen irgendwie 2 Millionen Followern, wo man, wenn man das so in Vorträgen oder Workshops sagt, es gibt bei TikTok einen Bestatter mit 2 Millionen Followern. Das ist also erstmal komplettes Unglauben in den Augen der Leute immer. Und wenn man sich das dann anschaut, der macht, glaube ich, genau das, was du auch so ein bisschen vertrittst. Der redet sehr respektvoll, aber extrem locker und überhaupt nicht in so einer Trauermine, über seinen Job, beantwortet Fragen, gibt Einblicke und normalisiert damit, glaube ich. Und ich glaube, dass der so wahnsinnig Erfolg hat, hängt auch vielleicht mit einer Sehnsucht zusammen bei den Leuten, das zu ändern. Also dieses Thema vielleicht ein bisschen aus dieser Stimmenecke rauszuholen. Oder wie würdest du das einschätzen?
Ja, und ich glaube, das ist ja schon auch so, dass Bestatter auch ganz normale Menschen sind.
Ja.
Also
sehe ich ja gerade.
Ja, die auch nicht zum Lachen in den Keller gehen. Und auch wenn wir hier im Office sitzen oder irgendwo in so in Filialen oder so, da wird ja auch mal gelacht. Ne? Also natürlich hat man Respekt gegenüber den Verstorbenen, den Angehörigen und das ist nie in irgendeiner Weise despektierlich, aber trotzdem sind es ganz normale Menschen, die auch im Jetzt und Hier und Heute leben und vielleicht auch mal einen Witz über, was ich, das Fußballspiel gestern Abend machen oder sonstiges und das ist ja auch ganz normal und ich glaube, so soll es auch sein und ich glaube, wenn man das vorlebt, und ich kann da noch ein gutes Beispiel dafür geben, ist es für die Angehörigen manchmal auch leichter. Also hier in Berlin zum Beispiel, wir sitzen ja gerade im Herzen Berlins, direkt neben der Charité, das ist ja weniger eine Filiale, wo jetzt sehr, sehr viele Kunden vorbeikommen, als dass es eben, hier sind so die zentralen Themen angesiedelt, wie Finance, Marketing etc. Und trotzdem kommen hier immer mal wieder auch, fast jeden Tag, auch Kunden vorbei und gehen dann mit uns in einen der Konfis, ganz normal, und machen dann dort ein Gespräch. Und davor ist irgendwie Großraumbüro, Leute sitzen an ihren Rechnern, so wie man sich das vorstellen würde bei einem normalen Unternehmen, aber wie man sich es eben nicht bei einem Bestatter vorstellen würde. Mhm. Und man kann sagen, die Leute, die hier in Berlin zur Tür reingehen, da kann man sagen, 50% gehen danach raus, die was sagen und sagen so, also wenn ich das mal sagen darf, es sieht ja überhaupt nicht aus wie eine Bestatter hier. Aber ja, es ist ja auch irgendwie ganz angenehm.
Das ist es eben. Und das vielleicht den Bogen damit zum Anfang zu machen. Du hast mich gefragt, wie ich das fand mit den Farben und der Wirkung auf der Webseite und so. Und ja, ich war hin und her gerissen. Und aber gleichzeitig, es fühlte sich auch deutlich angenehmer an. Und wenn ich mich jetzt hier auch so umschaue, ja, okay, jetzt ist die Leuchtschrift an der Wand sagt, wo Abschied lebt. Aber wenn, da könnte jetzt auch irgendein anderer kluger Spruch draufstehen. Und das könnte ja einfach ein Start-up sein. Übrigens, was man jetzt hört, ist tatsächlich Berlin-Mitte hier, die Charité nebenan. Also falls ihr die Sirenen hört im Hintergrund, dann ich will jetzt versucht zu sagen, einen Witz zu machen, von wegen jetzt, da entsteht Kundschaft, aber ich lasse es.
Um nochmal auf die Leuchtschrift hier an der Wand zu kommen, wo Abschied lebt. Ich glaube, da haben wir lange dran gebastelt und das ist eigentlich die größte Klammer, die wir haben. Weil es geht natürlich immer um Abschied, aber wir versuchen den eben so lebendig wie möglich zu machen, so schön wie möglich und eben auch das Leben dort zu würdigen und so einfach für die Leute dann zu machen wie möglich. Daher kommt diese Klammer.
Ja, und es war extrem spannend, vor allem, weil ich immer den Eindruck hatte, dass wir über ja nicht nur über Business reden, sondern tatsächlich auch über ein viel bedeutsameres Thema, aber eben das trotzdem gleichzeitig immer auch mitgeschwungen ist. Ne? Also das, ich meine, ihr seid ein gewinnorientiertes Startup, was natürlich Geld verdienen will, das ist ganz klar. Darum geht es hier ja auch im Podcast letztlich. Aber diese Perspektive, die hatte ich noch nicht und das war interessant. Ja, das ist eigentlich zu wenig gesagt. Das war mehr als interessant und auch mal in die Enge getrieben zu werden, noch viel mehr. Also von daher vielen herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne und ich entschuldige mich, dass ich die Enge geregt habe. Das war gar nicht mein Ansinnen, aber ich bin froh, dass wir es so offen besprechen konnten.
Ich find's gut. Also ich bin gespannt, wie so die Rückmeldungen sind. jetzt kommt die allerletzte Frage, die ich tatsächlich eben immer stelle hier. Das ist jetzt ein vollkommen anderes Thema, aber natürlich gehe ich ganz stark davon aus, du warst in ganz, ganz vielen Podcasts schon zu Gast. Also wenn man Maimoria und deinen Namen in die Podcast-Plattformen eingibt, dann kommen diverse Episoden mit dir, aber du wirst natürlich, jetzt hoffe ich einfach, nach dieser Aufnahme besonders Fan der Chefetage.
Von daher, absolut. War ich aber auch vorher.
Ah, sehr gut. Wen möchtest du denn mal hier hören? Hast du jemanden, wo du sagst, du möchtest den Staffelstab weitergeben?
Ja, ich habe einen Freund, der ist CEO von der Allright Group. Das ist Jan-Frederik Arnold. Oh, die Allright Group, die kennt man vor allem unter Flightright. Genau, okay. Das ist, ich glaube, der Top-Thema. Die machen ja ein paar andere Rechtsthemen auch noch. Und nicht nur ist dieses Thema so wahnsinnig spannend und auch ein Thema, was so ein bisschen umschrieben oder getrieben ist auch von EU-Richtlinien, die sich immer mal wieder ändern. Noch darüber hinaus ist Jan-Frederik Arnold auch einfach ein super Typ, der es wahnsinnig gut erzählen kann. Ich glaube, das würde wahnsinnig gut passen. Da würde ich mich freuen, wenn ich den mal höre.
Sehr gerne, den laden wir auf jeden Fall ein. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke. Schön, dass du hier warst.
Wenn es euch da draußen auch gefallen hat, dann abonniert den Kanal und wenn ihr Fragen habt an mich, an Björn, an wen auch immer ihr Fragen stellen wollt hier im Umfeld, dann schreibt mir oder schreibt Björn, also Kontaktdaten von mir stehen in den Shownotes und Maimoria findet ihr ja auch im Internet, ganz, ganz einfach. Und wenn ihr sonst Anregungen habt oder Vorschläge für neue Gäste oder Themen, dann schreibt mir auf jeden Fall auch. Und dann hören wir uns schon ganz bald wieder, da freue ich mich darauf. Bis bald. Tschüss.
Tschüss, macht's gut.